wirklich jede Woche komme ich verzweifelte E-Mails über, zum Teil wirklich aus der halben Schweiz, für Anfragen, für ADHS-Abklärungen, weil die Wartezeiten, das ist ja kürzlich auch in den Medien gewesen, wirklich bis ein Jahr sind und ja, letztendlich Diagnose braucht, dass man therapeutisch nachher etwas kann unternehmen und eben im Moment muss ich die leider alle ablehnen.
Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
Das ist der Johannes Greisser, er ist Kinder- und Jugendarzt. Seine Praxis Arche befindet sich in Arberg. Er hat 4 Kinder und seit vielen Jahren beschäftigt er sich nicht nur mit den körperlichen Beschwerden und Krankheiten von Kindern, sondern eben auch mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen und immer mehr auch mit dem Thema ADHS. Und wer jetzt sein Kind auf ADHS möchte testen oder eine Abklärung machen, der muss zum Teil wirklich lange warten, Monate warten, zum Teil sogar Jahre warten. Und da ist natürlich die Frage, was macht das mit der Familie? Was macht das mit den Betroffenen? Und wie kann man die Wartezeit so einigermaßen überbrücken? Und der Johannes Greisser, der hat da diverse Lösungsansätze, die wir jetzt miteinander besprechen. Schön, seid ihr da.
Danke für die Einladung.
Herr Greisser, ihr seid Kinder- und Jugendarzt und ADHS würde man jetzt auch ändern in der Psychiatrie, bei den Psychologen und Psychologinnen ansiedeln. Warum ist das ein Thema für euch?
Weil es etwas extrem Häufiges ist. Also man schätzt, dass ungefähr 5% von allen Kindern betroffen sind und das bedeutet 1 Kind pro Schulklasse.
Und die Leute kommen dann als erste Anlaufstelle zu euch, die Eltern, die Familien?
Nicht unbedingt. Also der Leidensdruck entsteht in der Schule, in der Familie. Es gibt natürlich noch andere Anlaufstellen jetzt hier in der Region wie die Erziehungsberatung. Aber wenn der Verdacht hoch ist und der Leidensdruck steigt, dann sehen wir die Kinder.
Es gäbe jetzt aber auch ganz viele andere Krankheiten, die man sagen könnte, ist auch häufig. Da müsste man sich vielleicht auch noch darauf konzentrieren. Warum ADHS? Warum ist das für euch so wichtig?
Ich würde mal so sagen, ich würde es ein bisschen historisch anschauen. Wenn man Kindermedizin anschaut, ist die noch nicht allzu alt. Vielleicht etwa 70 Jahre, so die moderne Kindermedizin. Und Kindermedizin hat sich am Anfang sehr mit körperlichen Themen beschäftigt. Also lebensgefährliche, infektiöse Erkrankungen, die mittlerweile mit Impfungen recht gut verhindert werden können. Und da haben wir im Prinzip gute Modelle und Methoden, zum Kind zu schützen vor dem und die Kindersterblichkeit, so ist ja in der Schweiz auch sehr tief. Und wenn ich zurückschaue, ich bin 2009 in Praxis, dann stelle ich fest, die letzten 10 Jahre sind die seelischen Nöte von Kindern auch bei Kinderärzten immer mehr in den Fokus gerückt. Und durch das ist es für mich wie eine logische Folge oder eine Notwendigkeit, mich als Kinderarzt mit diesen Themen zu beschäftigen und zum Kind und Familie auch dahingehend zu unterstützen.
Ihr habt 4 Kinder und ihr habt mir gesagt, einer von euren Söhnen, gell, ist auch betroffen.
Sogar zwei, genau.
Ja.
Also ist bei uns in der Familie auch ein Thema und durch das kenne ich ADHS auch als Vater. Und es ist natürlich noch eine, ja, für die betroffenen Familie und Kind irgendwie, wenn sie wissen, aha, ja, der Kind, der ADHS haben, so. Es gibt einfach gerade wie so eine Nähe und ein Verständnis auch für eben die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die im familiären Kontext auch da sind.
Wann habt ihr das bei euren Söhnen gemerkt?
Also häufig ist es so Anfangs Schulalter, wo Kind noch eine schön brav halt sollen da sitzen und ihre Sachen machen für die Schule.
Und dann sind sie nicht brav.
Genau, und dann ist das eben nicht der Fall. Und nach einem Jahr fällt das halt auf. Also ADHS tut sich ja kennzeichnen durch die 3 Kernsymptome: Konzentrationsschwierigkeiten, Hyperaktivität und Impulsivität. Und das fällt natürlich dann auf im Schulkontext. Und dann ja, kommen Kinder je nachdem zu uns, ja.
Und bei euren Söhnen, wie war das gewesen?
Ist es eben dann auch so gewesen? Also zum Beispiel ein Kind von uns hat sich in der Schule mega zusammengenommen. Man sagt dem Anpassungsleistung. So, die Kinder zeigen sich von der besten Seite. Das ist aber sehr anstrengend und daheim sind dann wie Batterien leer. Und das Kind kann dann eben hyperaktiv sein, aggressiv, impulsiv und Geschwister, die plagen zum Beispiel oder eben Mühe haben mit den Hausaufgaben. Und so wäre das bei uns dann auch gewesen.
Und dann hat er gemerkt, irgendwie, es stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Oder hat er einfach gemerkt, in der Familie wird es schwierig?
Also der Punkt ist der, die Familie leidet, das ist klar. Aber am meisten leidet das Kind selber. Und häufig entwickeln die Kinder einen tiefen Selbstwert, weil die, ich habe mal kürzlich so ein Insta-Reel gesehen, wo eine ausgerechnet hat, ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich ist, dass ein Kind mit ADHS bis zum Alter von 12-jährig um die 10'000 Mal eine negative Rückmeldung bekommen hat. Im Sinn von, sagen wir dem Kind, Luca, jetzt bist du mal still, Luca, jetzt mach mal weiter, Luca, jetzt lass mal sein, immer Luca. Und mit der Zeit entwickeln die Kinder ein negatives Selbstbild von sich und denken letztendlich im Kern, ich bin falsch, ich sollte irgendwie anders sein. Und das führt nachher, ja, wirklich zu einem höheren Leidensdruck. Und wenn man dort eben nachher mit einer gründlichen Diagnostik und auch Diagnosestellung das wie kann klären für das Kind, und mir ist es auch immer das Anliegen, für das Diagnosegespräch, dass das Kind auch dabei ist. Und nachher sagen wir, der Luca ist 8. Und ja, ich erkläre ihm dann, wie die ganze Abklärung gelaufen ist und dass wir herausgefunden haben, dass er ADHS hat. Dann sage ich, Luca, schau, es ist so, die Schwierigkeiten sind da, aber du kannst nichts dafür. Es ist nicht deine Schuld, dass du bist, wie du bist. Und jetzt schauen wir, ja, wie kann man mit dem umgehen? Und es ist ja auch so, dass es ja auch Vorteile mit sich bringt. Und das tue ich auch immer wieder noch betonen bei diesen Befunksprächen. Und ja, das kommt, glaube ich, auch auf meinen Social-Media-Kanälen recht gut zum Ausdruck. Und versuche das auch zu betonen. Und dann hilft es dem Kind, sich selber anzunehmen. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt.
Die sagen wirklich auch, ADHS ist eine Gabe. Dünkt mir eine schwierige Aussage, oder? Das würde ein bisschen wie heissen, eigentlich, man wünscht es jedem.
Das ist natürlich, ja, bewusst ein bisschen provokativ formuliert. Also, das ist, so der Leitspruch von meinem YouTube-Kanal. ADHS ist eine Gabe. Und mit dem wollte ich einfach wie ausdrücken, dass viele ADHS-Betroffene gar nicht wirklich wie einen Krankheitswert empfinden, sondern das wirklich zum Teil auch in sehr positive Bahnen können lenken. Und es gibt ja auch viele berühmte, erfolgreiche Persönlichkeiten wie der Justin Bieber oder der Albert Einstein oder der Will Smith oder und so weiter, wo von ADHS betroffen sind. Und der Punkt ist jetzt der, wenn sie nicht ADHS hätten, dann hätte ich ihre Namen jetzt nicht genannt. Weil nur weil sie es haben, nur weil sie neurodivers sind, das ist ja so ein Schlagwort, haben sie also etwas Geniales. Und aber ich finde, die Kinder mit ADHS, die sind genial, mit denen wird es auch nicht langweilig, die sind sehr kreativ, haben gute Ideen und darum mache ich die Kinder so gerne.
Das würde aber im Umkehrschluss heissen, dass jede Person, die irgendwie genial und berühmt ist, ADHS hat. Und das stimmt ja nicht, oder? Also man kann durchaus auch ohne ADHS kann man berühmt werden.
Ja, ja, sicher so, genau. Mhm. Aber eben wenn wir vielleicht auf die neurobiologische Grundlage von ADHS sprechen wollen, dann ist es ja so, dass ADHS ist eine genetisch bedingte Reifungsverzögerung vom Stirnhirn. Und das Stirnhirn ist eben zuständig für zwei Sachen. Erstens Konzentration und zweitens Gefühlsregulation. Und dort ist es so, dass die betroffenen Menschen haben so ein bisschen etwas Unvernünftiges an sich. Und manchmal braucht es eben genau das, um auf neue Ideen zu kommen. Zu vernünftig ist manchmal langweilig und führt nicht zu Lösungen.
Habt ihr ADHS?
Ja, ja. Ich bin selber auch betroffen. Genau, und als erwachsene Person sucht man sich ein berufliches Umfeld oder auch Hobbys, wo man eben die Kreativität, die auch da ist, kann leben. Und wo es auch beruflich wie Abwechslung gibt und dann kann man das eben sehr positiv nutzen.
Wenn man dann weiss, wie damit umgehen. Das fällt den Erwachsenen leichter, weil sie schon ein bisschen Erfahrung haben.
Das ist eben, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das Kind hat da deutlich weniger Coping-Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob der Begriff allen bekannt ist. Coping.
Könnt ihr gerne erklären.
Das heisst, wie man mit etwas umgeht. Was für Strategien kann ich entwickeln? Was für Möglichkeiten habe ich, mein Umfeld so anzupassen, dass es für mich stimmig ist? Und dort natürlich jetzt der 8-jährige Luca, der ist einfach in sein Setting gesetzt, als Zweiklässler, und der hat nicht so viele Möglichkeiten, zu sagen, das stimmt für mich da so nicht, ist irgendwie schwierig. Ich würde mir das anders wünschen. Ein Kind, ja, muss sich da sehr einfügen, oder ins Klassengefüge, und darum brauchen Kinder mit ADHS eher mal eine Therapie als Erwachsenenpersonen, wobei ich einschränken muss sagen, dass die ganze Diskussion ums Erwachsenen-ADHS wirklich, ja, sehr Fahrt aufgenommen hat, und dass viele Erwachsenenpersonen auch einen Leidensdruck haben, die zum Teil, ja, sogar eine medikamentöse Therapie noch rechtfertigen. Und eben, mir ist schon wichtig, auch zu betonen, trotz dem Leitspruch, ADHS ist eine Gabe, dass das Krankheitsbild wirklich ausgeprägt sein kann und sehr hohen Leidensdruck verursachen. Es ist mir einfach halt wie ein Anliegen, dass man nicht nur die Schwächen betont und Nachteile, sondern dass man ein bisschen Balance kommt, und darum betone ich extra auch die Vorteile betonen.
Warum ist das für ein Kind besonders wichtig? Man hat ja vorher gesagt, oder die Kinder kommen zu euch und haben das Gefühl, sie sind falsch, sie sind schlecht. Und jetzt sagt ihr, nein, es kann auch etwas Positives sein. Was macht das mit dem Kind?
Also das ist durch mich für die Selbstannahme sehr wichtig, weil wenn das Kind wie wieder, ja, sag jetzt mal, ein Selbstmitgefühl oder sogar eine Art wie eine Selbstliebe entwickelt, dann kann das Kind sein Potenzial natürlich besser entfalten, auch schulisch, als wenn es dauernd eine Art gegen sich selber ankämpft.
Ich frage mich noch wegen der Wartezeit, die man hat. Je nachdem, wo man offenbar wohnt. Ihr seid jetzt in einer ländlichen Region, Zarberg mit dem Einzugsgebiet rundherum. Dort muss man offenbar nicht lange warten für eine Abklärung. Weil die machen die Abklärungen, ja, bei euch in der Praxis. Und das, wenn man bei so euch ist, dann hat man das zu gut.
Genau, also unsere Praxis Aachen ist auf das spezialisiert. Und wir machen die Abklärungen. Und das Schöne für die Familie ist, dass wir einerseits die Abklärung machen und durch das natürlich die Familie noch besser kennenlernen und nachher aber auch die Weiterbetreuung machen. Und das wird natürlich schon sehr geschätzt. Aber die ADHS-Abklärungen und Betreuung ist recht zeitaufwendig. Und darum gibt es natürlich Kinderarztpraxen, die das nicht selber machen können und das nachher delegieren an die Erziehungsberatung. Oder es gibt jetzt so im Raum Bio-Seeland auch das ZTN, wo ADHS-Abklärungen macht, oder das KJP, also das Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulatorium. Und dort ist aber halt zum Teil so, dass sie einfach Diagnostik machen und nachher, wenn es ums Therapeutische geht, ist die Familie wieder ein bisschen auf sich allein gestellt, respektive dort tut natürlich der Kinderarzt schon unterstützen, aber jetzt auch für unsere Patienten können wir das intern machen, aber ich komme wirklich jede Woche, komme ich verzweifelte E-Mails über, zum Teil wirklich aus der halben Schweiz, für Anfragen, für ADHS-Abklärungen, weil die Wartezeiten, das ist ja kürzlich auch in den Medien gewesen, wirklich bis ein Jahr sind und ja, letztendlich Diagnose braucht, dass man therapeutisch nachher etwas unternehmen kann. Und eben im Moment muss ich die leider alle ablehnen.
Das heisst, die nicht aus dem Einzugsgebiet sind bei euch?
Ja, oder auch die im Einzugsgebiet sind und nicht regulär Patienten sind bei uns. Sogar. Ja, können wir aktuell nicht abklären. Aber ja, hoffentlich ändert sich das wieder mal. Und wir haben auch schon Zeiten gehabt, wo wir das gemacht haben. Also das ist immer ja, von dem her ein bisschen schwankend. Was ich dir kann sagen, wenn jetzt jemand von den ZuhörerInnen das ein Thema wäre, so eine ADHS-Abklärung gibt es, eben auch eine Organisation, eine ältere Organisation, die heisst ELPOS Bern. Das ist eine schweizweite Organisation, auch, wo man anfragen kann, wo man kostenlose Beratung hat, und die kennen auch die verschiedenen Praxen, die eben die Abklärungen machen und die verschiedenen Anlaufstellen, die es eben gibt für das Thema.
Das heisst, dort würde man allenfalls einfach noch eben in Tipps finden, wo, dass man noch, genau, könnte anfragen kann, ob es dann definitiv auch funktioniert, ist dann wieder
die, genau, aber Frage. Das ist immerhin mal eine Anlaufstelle.
Ja, ja. Die Zeit, die man hat bis zu der Abklärung, oder auch nachher vielleicht auch Zeit, wenn man eine Abklärung hat, eine Diagnose hat, bis man eine Therapie bekommt. Mhm. Was macht man da? Was macht man in diesen Monaten? Aber je nachdem ist das sehr belastend für die Familien, für die Betroffenen. Fragt man sich, geht es überhaupt noch in der Schule? Und für die Klasse ist es vielleicht noch sogar belastend für die Lehrpersonen und so weiter.
Ja.
Was macht man dann? Was tut ihr den Leuten raten?
Also ich rate, dass man halt nicht so lange wartet mit einer Abklärung, bis der Leidensdruck so hoch ist, dass man nicht noch 3-4 Monate warten kann, bis man eine definitive Diagnose hat, sondern dass man aufmerksam ist und wenn das ein Thema wäre bei deinem oder bei eurem Kind, dann ja, würde ich mal fachliche Hilfe suchen. Und nicht selten kommt es bei uns davor. Eben, es gibt so Fragebögen, die man machen kann mit so einer Punktezahl. Und das kommt häufig vor. Oder dass man sieht, aufgrund von der Punktezahl, ja, es gibt eine gewisse Tendenz, aber wir müssen jetzt gerade noch keine Abklärung machen. Also lieber mal so, als man ist viel zu spät.
Also was heisst spät? Aber dann, wenn man also, keine Zeit mehr hat zum
ja,
Warten.
Ja, eben, wenn die Wartenszeit nachher so schwierig wird. In dieser Zeit gibt es natürlich schon eben Anlaufstellen, wie zum Beispiel eben Erziehungsberatung oder KJP oder eben Kinderarztpraxis, um schon mal eine allgemeine Beratung zu machen, wie wenn das Kind ein ADHS hätte. Das kann man ja schon mal. Und da können die Eltern natürlich auch profitieren von den Erfahrungswerten, die vorhanden sind. Was bewährt sich bei diesen Kindern, was bewährt sich nicht. Es gibt natürlich auch online viele Sachen oder Bücher. Ein Buch, das ich sehr empfehle, weil es eben nicht so ausführlich ist. Das heisst «Gemeinsam wachsen». Finde ich sehr ein gutes Buch, wo wirklich auch ganz konkrete Tipps für Eltern drin sind. Und wenn es nachher eben so um die Online-Ressourcen geht, dann ja, muss man halt auch immer wieder ein bisschen aufpassen, dass man nicht so in die Selbstdiagnose reinkommt, weil das täuscht mir im Moment, wenn man so ein bisschen schaut auf diesen Social-Media-Plattformen, täuscht es mir gerade recht extrem. Es gibt so viele TikTok-Videos und Insta-Videos, so 5 or 7 Signs of ADHD. Zum Beispiel gerade kürzlich habe ich eins gesehen, ich weiss nicht, wie ihr das findet. Zum Beispiel, also wenn es so ist, dass dir ein Song gefällt und du hörst den immer wieder, weil dir der so gefällt, ist das ein Zeichen für ADHS. So, ja, finde ich recht problematisch. Weil, also bei mir ist das so, aber ja, ich habe so eine kleine Umfrage gemacht und bei vielen anderen Menschen ist das so, auch so. Und ja, das ja, wäre also noch kein Zeichen.
Die Musikindustrie müsste deutlich schneller arbeiten, wenn es nicht so wäre.
Ja, irgendwie schon, genau. Ja, also ich finde, da muss man aufpassen. Und wenn es wirklich im Raum steht, seriöse Online-Tests machen. Es gibt wirklich so Online-Screening, ADHS-Fragebogen. Es gibt seriöse Fragebögen und sonst wirklich auch fachliche ja, Fachstellen anfragen.
Aber eben, man kann sich ein bisschen verlieren, habe ich das Gefühl, einen Eindruck gehabt, wenn ich da ein bisschen schaue, ja. Nochmal, oder was machst du jetzt, wenn dein Kind betroffen ist? Da kannst du ziemlich Zeit investieren und am Schluss bist du vielleicht nicht schlauer als vorher.
Ja, das ist ja so. Also dort ist sicher, ja, der Support von einer Fachperson sicher besser.
Und ihr jetzt sagt, es hat massiv zugenommen in den letzten Jahren, dass die Familien wegen dem zu euch kommen, oder dass das überhaupt das Thema ist mit dem ADHS.
Also das möchte ich nicht so formuliert wissen, weil massiv zugenommen, das könnte man nicht so sagen.
Nicht,
also
ja.
ADHS hat es schon immer gegeben. Ja, warum? Weil das eben auch Vorteile mit sich bringt. Also eben die Menschen haben auch vor 30, 40.000 Jahren so ein bisschen unkonventionelle Ideen gehabt und haben nachher halt wie neue Wege gefunden. Und aber es ist ja auch eine Diskussion so über Diagnostik ADHS und so weiter. Dort ist sicher so, dass die sogenannte Awareness, also so ein bisschen die Aufmerksamkeit für das Thema, ist sicher gestiegen. Weil halt die Anforderungen an unsere Kinder auch gestiegen sind. Oder jetzt im Vergleich zu 40 Jahren, eben muss das Kind deutlich mehr leisten und sich konzentrieren und brav sein im Sinn von, ja, es liegt auch nicht drin, dass man irgendwie körperliche Gewalt anwendet als Schulkind oder so, wenn man unzufrieden ist. Und darum fällt das einfach viel mehr ins Gewicht. Aber eigentlich rein medizinisch-biologisch gibt es das schon seit 10.000 von Jahren. Mhm. Und das hat auch nicht zugenommen.
Das heisst einfach, es gibt mehr Leute, die bei euch Hilfe suchen.
Ja, das so schon. Genau. Und jetzt hat sicher, wenn wir vielleicht auch noch ein bisschen auf Begleiterscheinungen von ADHS sprechen wollen, weil es gibt so einen Spruch, der heisst, ADHS kommt selten allein. So, also häufig sind die sogenannten Komorbiditäten, oder auf Deutsch so Begleiterscheinungen vom ADHS, nicht selten verursachen die mehr Leidensdruck als Kernproblematik selber. Das wäre zum Beispiel Ängste oder Zwänge, Schlafstörungen, Depression. Und dort habe ich schon den Eindruck, also ich bin jetzt seit 2009 in der Praxis, dass das nach Corona, also wirklich so in den letzten 4 Jahren, das hat schon, ich würde nicht sagen massiv, aber deutlich zugenommen.
Bei den Kindern oder primär bei den Jugendlichen?
Also beides. Also es beides. Hat ja von der UNICEF, wann war das, 2021, also die grosse Befragung gegeben. Und dort ist herausgekommen, dass 30% von allen Teenagern machen eine depressive Phase durch. Meine, das ist extrem. Und so um die 10% haben irgendwann im Verlauf des Teenageralters regelmässige Suizidgedanken. Und ja, es muss uns schon zu denken geben und führt zur Frage, ja, wie können wir unsere Kinder und Jugendlichen unterstützen in einer gesunden seelischen Entwicklung?
Was würdet ihr denn sagen? Was könnt ihr helfen? Was könnt ihr unterstützen, wenn mal die Diagnose da ist?
Also wenn die Diagnose da ist und wenn es eben auch um die Begleiterscheinungen geht, also wir nennen jetzt mal zum Beispiel das Thema Angst, weil das ist bei vielen Kindern ein Thema, dann sehe ich die Kinder zum Teil auch wirklich so für Beratungsgespräche und rede nachher mit ihnen über Angst. Und dort arbeite ich nachher sehr mit dem inneren Team. Also das innere Team, das ist etwas sehr Hilfreiches. Und wenn ich aber nach einer älteren Frage, ja, wir haben schon mal vom inneren Team gehört oder so, dann sagen sicher 90%, ja, dass ihnen das nichts sagt.
Mir hat es auch nichts gesagt,
genau,
bis vor kurzem.
Und ich glaube, das wäre etwas, wenn du da zulässt und selber vielleicht auch Herausforderungen in die Richtung hast, die für dich auch sehr hilfreich sein können. Und ich tue das gerne an einem Erklären mit dem Montagmorgen-Wecker-Beispiel. So, und das ging so. Kennst du die Stimme in deinem Kopf am Montagmorgen, wenn der Wecker läutet, die sagt, ich mag nicht aufstehen, warum kann ich Sonntagmorgen sein, ich will jetzt einfach liegen bleiben? So, kennt ihr die?
Die kenne ich gut.
Die kennt jeder Mensch, oder? Und nachher bleibst du liegen. Und nachher, so nach 10 Minuten oder wenn auch immer, meldet sich irgendwann eine andere Stimme, die genau das Gegenteil sagt. Die sagt nachher, das darf man nicht. Man muss arbeiten, man muss aufstehen. So, und die zwei Stimmen werden sich ja gar nicht einig. Und darum braucht es wieder noch so eine innere Chefstimme, die nachher sagt, ah, ich sehe, ihr zwei werdet euch da nicht einig, jetzt soll ich da mal entscheiden. Bleiben wir noch 5 Minuten liegen und dann stehen wir auf. Und das wäre das innere Team. Das kann man sich wirklich so vorstellen als einzelne Persönlichkeiten in einem selber. Und wenn man die eben kennt und weiss, was die wollen und was sie für Aufgaben haben, dann kann man eben anfangen, seine Gefühle besser steuern. Und das, die Idee ist nicht neu. Also der Friedemann Schulz von Thun hat das in den 90er Jahren so bekannt gemacht, eben als inneres Team. Aber vielleicht kennen einige von euch den Film «Alles steht Kopf» aus dem Jahr 2012, wo man wie in Kopf sozusagen von diesen Figuren hineinsieht und dort nachher so die 5 Gefühle, Angst, Wut, Trauer, Ekel und Freude, so wie eine Kommandozentrale sieht. Und wo
also noch ein Kinderfilm.
Ein Kinderfilm, nee, genau, aber ich würde mal sagen, Kinderfilm für Erwachsene auch. Ja. Wo man die einzelnen Emotionen sieht, wie sie da halt sich nicht einig sind oder was man jetzt machen soll. Und ich habe selber, Angst ist in meinem Leben ein grosses Thema. Ich habe selber über 30 Jahre sehr starke Krankheitsangst gehabt. Und das ist natürlich auch so ein Medizinstudium ein Problem. Oder all die schlimmen Krankheiten, die es gibt, wenn man die alle kennt. Und ich habe immer wieder über Monate irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie eine tödliche Krankheit oder so.
Ist das eine Hypochondrie?
Ja, definitiv. Ja. Also, ja. Definitiv. Und, bin da bei jensten Spezialisten gewesen, immer wieder. Bis ich nachher mal gemerkt habe, ja, ich will nicht so weitermachen, ich will wie einen Weg finden, wie ich mit dieser Angst gesund umgehen kann. Und dort bin ich eben auf das innere Team gestoßen. Und dort war nachher einfach wie die Schwierigkeit gewesen, dass ich eben wie gemerkt habe, okay, also es gibt so ein ängstliches Teammitglied in mir und vielleicht auch ein besorgtes und ein kritisches und so. Und dort war nachher eine Schwierigkeit gewesen für mich, dass ich die eigentlich gar nicht wollte. So, also, könnt ihr mal ein bisschen ruhig sein oder ein bisschen weggehen oder so, weil ihr macht mir das Leben schwer. Mhm. Und dort habe ich aber nachher dürfen wie feststellen, dass die eben auch wichtige Aufgaben haben. Und aber
dass sie nicht für nichts da sind.
Genau, aber in diesem Prozess innen ist für mich sehr wichtig gewesen, irgendwie, dass die andere Namen bekommen. Weil ja, schon nochmal, wie der heisst, oder der innere Kritiker, das ist so etwas, was man noch so kennt. Ja, schon nochmal, wie der heisst, wirkt der ja unsympathisch. Mhm. Und ich bin dort auf die Suche gegangen nach einer Bildwelt, wo ich mir die wie vorstellen kann und wo ihr Namen auch wie ausdrückt, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich für eine Aufgabe haben. Und dort bin ich dann eben auf die Burggemeinschaft gekommen. Also dort tun ich mir dann wie vorstellen, mein Körper ist eine Burg aus Murstein und Holz. Meine Gedanken und Gefühle stammen von BurgbewohnerInnen, die in mir innen wohnen. Und man weiss, wie die aussehen, wie sie heissen, was sie für Aufgaben haben. Und wenn ich meine BurgbewohnerInnen kennen, dann kann ich meine Gefühle besser verstehen. Und dort wäre es zum Beispiel so, dass die Angst ist dann der aufmerksame Wachmann. Und der Name und auch die Funktion von einem Wachmann sagt mir schon, aha, okay, also der braucht es irgendwie, der tut da bewachen, wenn Angriffe kommen. Und so lernen nachher ein Kind den Sinn von Angst kennen. Und zwar, und dann frage ich auch mal, ja, was macht der Wachmann so für eine Burg? Und dann kommen wir darauf an, ah, tut da bewachen und so. Und dann sage ich, ja, gell, der ist für die Sicherheit zuständig. Und wie findest du das, Sicherheit? Findest du das gut? Und nachher sage ich Kind, ja. Und nachher sage ich, ja, in dem Fall ist Angst gut. Und nachher dem Kind können sagen, du darfst Angst haben. Ein Leben ohne Angst ist weder möglich noch sinnvoll, weil die Angst tut dich beschützen. Also der aufmerksame Wachmann in dir tut dich beschützen und tut dich warnen, wenn es gefährlich wird. Aber leider tut er es eben manchmal ein bisschen übertrieben. Und tut er, wird er aktiviert oder tut er mich vor Sachen warnen, die nicht gefährlich sind. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel an, ich habe Prüfungsangst. So, genau. Also ich bin jetzt Teenager. Ich habe Prüfungsangst vor Mathe-Tests und ich bin total nervös bei diesen Mathe-Tests. Dann ist ja logisch, warum das der sich meldet. Weil wenn ich schlechte Noten habe, ist meine Sicherheit schon irgendwie gefördert, wenn meine Mami oder mein Papi nachher mit mir schimpft oder meine Lehrperson. Aber irgendwie, eigentlich ist es ja gleich wieder nicht so gefährlich, weil ja, schlechter Mathe-Test, ja, ist jetzt nicht das Schlimmste von der Welt. Und in der Methode, die ich entwickelt habe, wäre es nachher so, dass ich in dem Moment sage, stopp, halt. Nicht ich habe Angst als Burgherr, also es geht natürlich wie noch ein Chef oder Chefin auf dieser Burg, nicht ich habe Angst, sondern der Wachmann in mir. Und ich kann nachher ins Du gehen mit dem und sage, ah, Wachmann, ja, ich weiss, du hast gar nicht gerne Mathe-Tests und das ist ein riesen Problem für dich. Aber du bist nicht der Einzige auf meiner Burg. Und dann tut man eben wie so einen inneren Helfer dazu holen, also wie so ein bisschen beim Morgenwecker-Beispiel, also so der gemütlich und der pflichtbewusst. Und eben die Frage ist jetzt, was braucht man da für einen Helfer? Was würdet ihr sagen, was ist das Gegenteil von Angst? Zum Beispiel, ihr seid auf einem Sprungbrett. Und nachher könnt ihr entweder das Leiterli wieder hinten runter, also ängstlich sein, oder...
Dann wäre es Mut.
Mut, genau, oder mutig sein. Und ich würde sagen, warte schnell, da gibt es noch jemand anderes. Und für den Mut ist nachher der stolze Heerführer zuständig. Und dann frage ich den innerlich, so in der Fantasie, 5 Minuten vor dem Mathe-Test. Und stolze Heerführer, hast du auch Angst? Okay, nein, das schaffen wir. Letztes Mal ist auch gegangen, wir haben uns vorbereitet. Und in dem Moment merke ich als Teenager, ich bin mehr als meine Angst, weil ich gehe ja ins Du mit meiner Angst und ich habe auch Mut in mir. So, genau. Es ist einmal beides da. Und es geht eben dann nicht darum, dass ich keine Angst darf haben. Ich darf Angst haben, aber ich darf auch Mut haben.
Ja.
Und das wird zu merken. Genau, so Platz für beides. Und das Coole finde ich das, letztendlich, es braucht beides. Wenn ich wirklich lange über das nachdenke, dann läuft es auf das raus. Alles in mir darf sein. Ich kann aufhören, Angst zu haben vor irgendetwas, wo in mir ist, auch Angst und Wut und Trauer und Scham, also Gefühle, die unangenehm sind und wo man ja nicht gerne darüber redet, haben eben eine wichtige Funktion. Und wenn ich das wirklich darf sagen, dass alles in mir darf sein, dann ja, ist so der erste Schritt zur Selbstannahme.
Das ist jetzt viel aufs Mal. Wenn ich mir überlege, ich bin ein Kind und komme zu euch in die Sprechstunde, dann bin ich vielleicht ein bisschen überfordert. Dann denke ich, jetzt habe ich da verschiedene
Burgbewohner.
Sind es dann eben Bewohnende oder sind es, ja, sind es Personen, die habe ich in mir innen, dann wo du nicht die Herren. Also es kann dann noch schnell viel sein, oder?
Es ist schon so, aber eben, ich tue es natürlich nicht in dieser Ausführlichkeit, ja, ja, jetzt in einem 8-jährigen Kind erklären. Und eben schön ist halt, dass es auch visuell daherkommt. Mhm. Oder wir haben so Karten, ja, und nachher mein Kind zeigen, schau, das ist der Wachmann, und das ist der Heerführer und das ist der Chef. Und ja, dann sind es eigentlich nur die 3 Karten, und ich es nachher mit dem anschauen. Ja. Also von dem her, ja, denke ich, weil es visuell ist, kann das Kind dort schon das wie so aufnehmen. Und eben häufig sehe ich die Kinder, wo ich nachher jetzt eben mit dieser Methode mit ihnen arbeite, sehe ich auch 3 Mal, so, wo wir das dann noch dies noch wie so zusammen erarbeiten. Aber eben das Coole finde ich das, dass ich dem Kind kann sagen, du brauchst mich eigentlich nicht. Weil jeder Mensch hat alle Burgbewohner. Jeder Mensch kennt Angst und Wut und Scham. Jeder Mensch hat alles in sich. Und so verschieden sind wir gar nicht. So genauso wie wir zwei Augen haben alle und ein Maul ist eben auch unsere Seele sehr ähnlich strukturiert. Und auch diese Idee ist nicht neu. Also CG Jung, Archetypen wäre so ein Stichwort. Also zurück zum Kind, du brauchst mich gar nicht. Alles, was du brauchst für ein gelungenes Leben, ist in dir. Und die Burggemeinschaft ist allenfalls eine Möglichkeit, eine Bildsprache, dass du das in dir kannst entdecken.
Es klingt wahnsinnig gut, wenn ich denke, ich komme verzweifelt mit meiner Tochter zu euch und dann kommen die und sagen, du, du brauchst mich gar nicht. Schau sie dir drinnen, dann würde ich auch einen hässlichen Aufstand rauslaufen.
Ja, also genau so können wir jetzt gerade überlegen, welche Burgbewohnerin in euch da hässig wird. Genau, aber ja.
Das ist auch der Wachmann, also, weil ich möchte unsere Zuhörenden davor beschützen,
ja,
nur auf die Methode zu setzen.
Ja, sicher. Also es muss ganzheitlich sein, es ist einfach ein möglicher Ansatz. Und das ist natürlich schon so, und das sage ich auch immer, wenn man da wie nicht weiterkommt, dann braucht es auf jeden Fall auch dort fachliche Unterstützung durch eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Das ist klar, aber... Das Problem ist auch, die sind komplett ausgebucht. Also zum Beispiel wir bei der Praxis Arche haben eine Kinderpsychiaterin und zwei Kinderpsychologinnen in-house. Und, aber eben Psychologinnen haben neue Patienten, wie nicht mal von uns. So, darum denke ich, braucht es wie so Tools, wo man gleich eben schon mal kann ansetzen kann.
Und genau. Welchen Kind tut ihr das mitgeben? Also ist das jetzt nicht spezifisch für Kinder, die ADHS haben, sondern vielleicht eben sonst, die einfach Ängste haben, unabhängig von der Diagnose, oder?
Ja.
Was seid ihr da für einen Weg? Bei welchen Kind geht er auf das
ein? Ja, also bei mir ist es natürlich speziell, oder? Weil für mich, wenn ein Kind zu mir kommt mit irgendeinem emotionalen Problem, also ja, viele Kinder, die zu mir kommen, so mit Wutanfällen, die ihre Wut nicht im Griff haben oder eben Angst, Sorgen, ja, schaffe ich nachher mit dieser Methode. So. Und das ist natürlich eben, Kinderpsychotherapeutin hat da ganz verschiedene andere Tools noch. Aber ich mache die Erfahrung, dass es wirklich recht gut funktioniert. Und eben, es ist in einem gewissen Sinn auch selbsterklärend und intuitiv, weil so der innere Dialog, den wir da bei dem Mendig-Morgenwecker-Beispiel hatten, soll ich jetzt aufstehen oder nicht, oder noch 5 Minuten, ich meine, jeder Mensch kennt das von sich. Vom Morgen bis am Abend führt jeder Mensch so wie ein Selbstgespräch mit sich und eben auch mit diesen verschiedenen Personen im Kopf. Und weil das jeder Mensch eigentlich wie kennt, ist es nachher recht intuitiv, dass man sich das auch als Burggemeinschaft vorstellen kann.
Ich bin immer noch ein bisschen dort geblieben hängen, wo ihr gesagt habt, das Studium mit Hypochondrie. Und ich frage mich, wie seid ihr dort reingekommen? Also wie kommt man auf die Idee, Medizin zu studieren, wenn man weiss, man hat die Angst vor diesen Krankheiten?
Ja, vielleicht ist das gerade irgendwie ein Grund. Also so ein Bedürfnis nach Kontrolle gewesen. Es hat sich auch erst dann so richtig etabliert. So, von dem her, ja, habe ich als Kind, Jugendliche schon verschiedene Ängste gehabt. Und es ist ja so bei den Ängsten, oder? Die suchen sich manchmal wie so etwas anderes, wo man Angst davor haben. Also, viele Menschen haben wie so eine Angstneigung. Und dann haben wir ein paar Monate oder Jahre vor etwas Angst und nachher vor etwas anderem. Und dort ist es eben nachher sehr, heilsam, wenn man auf die Suche geht, woher kommt die Angstneigung. So. Und es hat natürlich häufig die Antwort für das Leid in der Kindheit. Und da gibt's ja bei der Burggemeinschaft, gibt's den verletzten Prinz und die verletzte Prinzessin. Und dort tun ich es so erklären, wenn wir auf die Welt kommen, oder jetzt sage ich als Baby, dann weiss ich auch nichts von dieser Welt. Und ich denke, ja, okay, jetzt ist eigentlich noch ein guter Ort da, wenn ich Hunger habe, komme ich zu trinken über und so. Und irgendwann, so im Alter zwischen 2 und 6 Jahren, merkt jedes Kind, ja, es ist nicht ganz so. Es gibt auch Schlimmes auf dieser Welt und wenn ich umgehe, tut es mir weh. Und als 5-6-jähriges Kind realisiere ich nachher, dass auch alles Gute auf dieser Welt mal einmal aufhört, indem wir alle sterben. Und ich finde, das für ein Kind ist das eigentlich recht eine krasse Erkenntnis, weil das hätte ja anders sein können. Und der Schmerz und die Trauer aus dem Moment eben ist wie mit dem Bild von der Burggemeinschaft repräsentiert mit dem verletzten Prinz. Und die Ängste, die nachher entstehen, oder jetzt eben auch die Wutneigung, oder auch Ehrgeiz und so weiter, sind häufig nachher so Beschützer von dem verletzten Prinz. Und wenn ich ein Problem habe mit wenn ich Workaholic bin oder übertriebene Ängste habe oder Sorgen, dann ist es eben sehr heilsam, wenn man sich auch mit dem verletzten inneren Kind beschäftigt, also mit dem verletzten Prinz. Mhm. Und das Schöne ist dann das, oder es wird dann so funktionieren, dass ich anfange, als Burgherrin mich direkt um den verletzten Prinz zu kümmern. Und ich selber brauche das, also zum Beispiel, wenn ich kritisiert werde, dann fühle ich mich, also ja, bin ich traurig und fühle mich abgelehnt. Und es ist eigentlich wie der verletzte Prinz in mir, der aktiviert wird. Und ich mache mir da auch bewusst, nicht ich als Burgherr bin traurig, sondern der verletzte Prinz in mir. Und was ich eben dann machen kann, ist den auf den Arm nehmen und sagen, es ist okay, ich bin jetzt für dich da. So, und in dem tue ich mich ja selber trösten. Und ich wünsche mir halt, dass möglichst viele Menschen das für sich so entdecken können, sich selber anfangen trösten und sich versöhnen mit sich selber. So, und das ist natürlich ein Weg, ein Prozess. Und ich bin überhaupt nicht am Ziel mit dem, überhaupt nicht. Aber ich habe mich auf den Weg begeben.
Wie kann man sich denn selber trösten? Wie kann man das innere, den inneren verletzten Teil trösten?
Also, ich denke hauptsächlich mit dem Stopp. Nicht ich bin traurig, nicht ich schäme mich, sondern der verletzte Prinz in mir. Das ist eigentlich das Wichtigste. Der Moment, dem sagt man psychologisch Disidentifikation. Ich tue mich disidentifizieren von meiner Scham, von meiner Trauer. Und dann ist es eben auch möglich, dass ich den Anteil, sagt man dem, oder eben den Burgbewohner halt wie tröste. Aber das Wichtigste ist wieso, das Stopp halt, nicht ich als Burgherr fühle jetzt so, sondern der verletzte Prinz in mir, das ist natürlich auch ein Teil von mir, aber es ist eben nur ein Teil. Und sobald ich mir das bewusst mache, bin ich wieder innerlich handlungsfähig. Bin ich zurück, man sagt dem, das ist ja auch so ein Schlagwort, Selbstwirksamkeit. Mhm. So, also in dem Moment, wo ich sage, Stopp halt, was geht jetzt da ab in meiner Burggemeinschaft, wer ist jetzt da, wer hat jetzt da Schwierigkeiten, ah, du bist ein verletzter Prinz, sobald ich so anfange zu denken, bin ich in der Selbstwirksamkeit und schaffe es, mich selber zu regulieren. Und ich muss sagen, jetzt eben bei mir selber oder bei vielen Kindern, die ich eben betreue, funktioniert das wirklich recht gut, ja.
Unabhängig von der Diagnose?
Ja, genau. Ja. Also genau, sonst, wenn man emotionale Herausforderungen hat.
Wie macht ihr das jetzt im Alltag? Also ihr habt ja ständig mit Kindern zu tun, die husten, schnuddern
so und so weiter. Genau.
Das ist auch, ja. Ist das ganz weg jetzt? Oder wie macht ihr das?
Also mit meiner persönlichen Krankheitsangst. Ja. Also die Neigung, die ist da.
Ja.
Und die wird auch lebenslang bleiben. Und das geht auch dort ein bisschen darum, dass man wie merkt, jeder Mensch hat seine Themen und seine Neigungen, die nicht nur eine Schwäche sind, sondern auch eine Stärke. Durch das eben bin ich auch sensibel oder kann mich in Menschen hineinfühlen, die eben auch Angst haben. Und wenn ich aber die Neigung kenne und einen gesunden Umgang damit gelernt habe, dann dann geht's.
Da so, geht's.
Genau, ja.
Das
genau.
Klingt aber nicht ja. Super befriedigt.
Ja, also, ja, aber, ja. Aber das ist ein interessanter Punkt. Also, der C.G. Jung, Schweizer Psychiater, hat gesagt, ich werde mich nie ganz verstehen.
Mhm.
Also, ich werde nie perfekt mit meinen Emotionen, mit meinen Ängsten und Sorgen können umgehen. Und das ist gar nicht mein Ziel und auch nicht das Ziel für meine Patienten, weil das wäre unmenschlich. Es gehört zum Menschsein, dass wir wie fehlerhaft sind und auf einem Weg sind und schauen, ja, suchen, wie können wir mit dem umgehen, aber letztendlich ist der Weg das Ziel.
Was ist denn jetzt eure grösste Angst?
Gute Frage. Ich habe jetzt nicht so ein Hauptthema im Moment. Mhm. Aber es schwankt immer ein bisschen.
Es schwankt immer ein bisschen. Aber es sind nicht die Krankheiten.
Ja, genau. Nicht ausserdem, es ist gerade wieder etwas Aktuelles, so, dann merke ich das schon sehr, ja.
Ja. Hätte man das nicht vorstellen, dass wenn man eben so eine Hypochondrie hat, dass man das ans Medizinstudium durchbringt? Aber,
ja, genau. Es war nicht immer einfach, wenn du mal angefangen hast. Ja, ziehst du es durch. Und, aber irgendwie...
Und dass man dann noch Kind hat, oder? Und noch vier Kinder.
Genau, aber irgendwie, ja, dort, wo ich jetzt heute stehe und was alles hat können entstehen, jetzt eben auch mit der Burggemeinschaft, mit diesen zwei Büchern, mit diesen Menschen, die das schon geholfen hat, das hätte ja nur passieren können, weil ich die Schwierigkeiten habe. Mhm. Und ich habe wie können den Schmerz umwandeln in etwas, wo anderen helfen kann, auch mir selber. Und da muss ich irgendwie sagen, ja, das finde ich schön.
Hat sich fast gelohnt.
Ja, genau, aber das kann man natürlich nicht so planen. Man sucht sich Schwierigkeiten natürlich nicht. Aber,
mhm. aber das Beste aber daraus gemacht, häufig, vielleicht ja, hinterher, kann man sagen. So.
Häufig sind es ja genau die Schwierigkeiten oder dort, wo mein Leben rissen hat oder bekommt, wo Neues entstehen kann. Also es gibt so einen Spruch auf Englisch, der heißt: There's a crack in everything, that's where the light comes in. Also nur, wenn mein Leben rissen bekommt und nicht alles nach Plan läuft, kann eigentlich Licht in mein Leben kommen. Oder etwas Neues entstehen. Oder mache ich mich auf? Tue ich mich bewegen?
Und das ist schon das, was dir den Eltern allenfalls mitgeben,
ja.
Wenn sie kommen.
Ja, auf jeden Fall. Es macht natürlich auch etwas mit den Eltern. Häufig sind die übrigens auch von ADHS betroffen. Das ist ja fast immer, muss ich sagen. Das ist jetzt in unserer Familie auch ein bisschen so, aber genau, die sogenannte genetische Penetranz, sagt man dem. Also, dass, wenn jetzt eine genetische Erkrankung eine Person in der Familie hat, könnte es auch andere haben. Ist sehr hoch bei ADHS, ist etwa so 50-80%. Also, mhm. wenn jetzt jemand von den ZuhörerInnen irgendwie aber denkt, das Kind hat ADHS, dann könnte das wirklich jemand von den Eltern auch betroffen sein. Mhm.
Soll man sich selber auch noch gerade.
Ja, je nachdem, je nach Leidensdruck. Ja. So, also wenn ich keinen Leidensdruck habe, dann ist das völlig unnötig. So, und wenn ich halt, das ist manchmal bei Erwachsenen, und ich kenne das auch von mir selber, kleinere Kinder sind ja hyperaktiv, also dauernd in Bewegung und so, und ab dem Teenageralter tut sich echt so die Unruhe so nach innen verlagern, so wie eine innere Unruhe. So, auch mit diesen 1000 Gedanken im Kopf.
Das heißt, man
sieht
es nicht mehr so, genau, so auffällig.
Absolut. Genau. Ja. Aber zum Beispiel, eben, wenn ich jetzt irgendwie muss im Kino sitzen oder irgendwie so, wenn man einfach wie so sitzt und einfach, dann hat man wie so ein inneres Kribbeln. Und das kann auch ein Zeichen von ADHS sein. Und dort geht es nachher darum, wie findet man einen Ausgleich. Und das geht natürlich dann so ein bisschen Richtung Thema Entspannungstechniken und wie auch immer meditieren oder irgendwie so zur Ruhe finden. Und ich habe das jahrzehntelang, habe ich mich extrem schwer getan mit dem. Und aber mittlerweile sage ich, ist eigentlich wie so ein Instrument, lernen spielen oder so. Das kann man wirklich auch üben. So, mhm. genau, so Entspannungstechniken.
Wie ist es für euch jetzt zum Reden? So lang und stehen?
Also, das mache ich sehr gerne.
Das geht gut.
Genau, das ist eben noch eine, eben wenn es ein Thema ist, wo mich interessiert und wo auch, ja, mein Herzensanliegen ist, dann, eben, da ist es überhaupt kein Problem. Und wenn es halt Themen sind, wo nicht von Interesse sind oder Diskussionen, wo für mich nicht von Interesse sind, dann studiert es bei mir irgendetwas anderes, ja. Mhm.
Das sind so im Alltag Sachen, wo der
also ich sehr,
davonfliegt.
Ja, schon so. Also ich bin sehr vergesslich auch. Und genau, ich habe manchmal den Kopf noch jemand anders. Und, ja. Aber das ist halt sehr typisch, ja. Und mit der Zeit haben wir so ein bisschen seine Strategien. Also ich muss alles aufschreiben und mit Reminders arbeiten und so. Und dann geht das.
Wie denkt ihr, wie geht es weiter? Wie tut sich das weiterentwickeln? Wird es künftig noch mehr Kinder, Jugendliche geben, die Hilfe werden suchen? Oder wird das ein bisschen so bleiben, jetzt auf dem Niveau, wo wir sind?
Also es ist schwierig abzuschätzen, aber ich denke, die Anforderungen an unsere Kinder steigen immer mehr. Und Kinder mit Konzentrationsschwäche, das ist ja das deutsche Wort für ADHS, ja, die werden es tendenziell schwieriger haben in Zukunft.
Weil der Druck nochmal höher wird.
Ja, aber Stichwort Neurodiversität, da tun wir ja Autismus auch dazu zählen, ist eben auch eine riesen Chance. Weil in Zukunft werden immer mehr Prozesse automatisiert und so Fleissarbeiten, ja, muss man wirklich in Zukunft immer weniger machen. Und dann ist also die Kreativität und das vernetzte Denken von neurodiversen Menschen eben vielleicht sogar mehr gefragt als in der Vergangenheit.
Die eben können Licht reinlassen, ab und
ja,
zu.
Genau, ja, genau.
Ich habe nur noch eine letzte Frage. Das ist eine Frage, die ich auch nicht stelle, die hierher kommen. Und zwar gibt es in Biel am Zentralplatz, seid ihr ja sicher auch schon mal vorbeikommen, mhm. so eine Uhr, die dreht. Manchmal dreht sie, manchmal nicht. Wenn ihr könntet bestimmen, was man dort würde reinschreiben für eine Woche, was dort würde drinnen drehen, was würdet ihr wollen reinschreiben?
So eine, wie ein Slogan?
Ja.
Also da würde ich dort reinschreiben, und das ist auch das Motto von der Burggemeinschaft, deine Gefühle, deine Stärke. Also ich wünsche dir, dass du deine Gefühle als Kraftquelle entdeckst und nicht musst irgendwie Angst haben vor deinen Gefühlen.
Sehr schön, das nehmen wir. Ist gekauft.
Ist gut.
Also danke, Greiser.
Sehr gern.
Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.